Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
An dem Morgen, an dem die Leiche von Maria Valentina in einer Blutlache gefunden wird, kann sich noch niemand vorstellen, dass dies das erste Werk eines Serienmörders sein sollte. Doch ihr folgen mindestens zwei weitere brutal zerlegte Damen. Und die Suche nach dem Mörder erstreckt sich sogar von Portugal bis in die USA. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisserl Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich habe letztens auf Instagram gefragt, aus welchen Ländern ihr gerne Fälle hören möchtet. Und dabei wurde ein paar Mal Portugal genannt, was sich hervorragend trifft, weil ich ja im März in Lissabon war und einen Fall für euch mitgebracht habe. Aber bevor es losgeht, möchte ich kurz sagen, dass Darf's ein bisserl Mord sein auf Steady ist und wir Merch haben. Zum Beispiel Tassen, T-Shirts oder Taschen mit dem Logo, mit den Zacken unter Hand, die sind echt super. Und auf Steady bekommt ihr jeden Monat eine neue Minisode oder ein Interview mit einer Person aus dem Bereich True Crime oder was ähnliches Schönes und eine Bonus-Episode. Zuletzt zum Beispiel die Story einer Heiratsschwindlerin in den Bergen und eines satanistischen, kannibalistischen Pärchens aus Moskau. Wenn das interessant klingt, dann klick auf den Link in den Shownotes und danke fürs Zuhören. Aber jetzt ab zur Folge, ab nach Portugal. Ich habe mir dort alle Namen, alles, was ich auf Portugiesisch sagen muss, vorlesen lassen und ich bemühe mich mit der Aussprache. Aber falls ihr die Sprache beherrscht, sorry, es wird nicht immer so gut klingen wahrscheinlich. Als die Mordkommission von Lissabon am Morgen des 31. Juli 1992 einen Anruf erreicht, dass eine Leiche gefunden worden ist, sind die Ermittler nicht auf das Schreckensszenario vorbereitet, das sich ihnen wenig später am Tatort bietet. Hinter einem Schuppen im Povo Centro Triao, einer Gemeinde am nördlichen Stadtrand von Lissabon, liegt ein weiblicher Körper, umgeben von seinem eigenen Blut. Die Tote kann später als Maria Valentina Lopes, bekannt als Tina, identifiziert werden. Sie war bewusstlos geschlagen und dann ausgeweidet worden. In ihrem Bauch befindet sich ein großes Loch. Und etwa 2,40 Meter Eingeweide liegen neben ihr. Doch der gesamte Dickdarm fehlt. Der Mörder hat außerdem ihr Herz, Teile ihrer Leber und der primären Geschlechtsorgane mitgenommen. Dem Polizeibericht zufolge sieht es aus, als hätte ein großes Nagetier sie zerfleischt. Die zu dem Zeitpunkt noch unidentifizierte Leiche wird zur gerichtsmedizinischen Untersuchung geschickt und Gerichtsmediziner José Sombrero, der die Autopsie durchführt, meint, er hat in seinen 30 Jahren in dem Job bei geschätzten 40.000 Autopsien noch nie so etwas Furchtbares gesehen. Im Lauf der Ermittlungen wird Tinas gesamtes Leben genau unter die Lupe genommen, in der Hoffnung, den Täter unter ihren Bekannten oder Freiern zu finden. Aber ohne Erfolg. Es gibt zwar schon einige Personen, die telefonisch oder per Brief anonym und mit Klarnamen Hinweise geben und Verdachte äußern, aber schlussendlich fehlen die Beweise, wer diese junge Frau ermordet und so grausam verstümmelt haben könnte. Geschweige denn ein Motiv. Monate verstreichen, dann schlägt der Mörder offenbar erneut zu. Am Morgen des 27. Januar 1993 finden Arbeiter, die an der Eisenbahnbrücke arbeiten, die verstümmelte Leiche einer weiteren jungen Frau in einer Lache ihres eigenen Blutes hinter dem Schuppen auf einer Baustelle. Daraufhin wird die gesamte Polizei Lissabons mobilisiert, alle Fühler ausgestreckt, um diesen Fall aufzuklären. Denn auch wenn es oft so ist, dass Serienmorde lang nicht als solche identifiziert werden, weil die Polizei diese Verbindungen zwischen den einzelnen Fällen nicht herstellt, zweifelt hier niemand daran, dass es sich um denselben Täter handelt. Er ist genau wie bei Tina ein halbes Jahr zuvor vorgegangen, hat die junge Frau bewusstlos geschlagen, bei lebendigem Leib aufgeschnitten und ihr auch die gleichen Organe entnommen. Doch diesmal hat er seinem Opfer zusätzlich die Brüste abgeschnitten. Die Tote ist die 24-jährige Maria Fernanda Matsch. 6 Männer arbeiten rund um die Uhr an dem Fall, mit Unterstützung anderer aus den verschiedensten Abteilungen. Sie gehen allen möglichen Spuren zwischen Lissabon und Cascais nach, einer kleinen Stadt im Westen, die besonders im Sommer bei Urlaubern beliebt ist. Zahlreiche Personen werden vernommen, doch die Beweislage ist dürftig. Niemandem von ihnen kann genügend nachgewiesen werden, um auch nur eine Verhaftung und ein Verhör zu rechtfertigen. Im Grunde kann die Polizei nur auf ein drittes Opfer warten. Oder, das wäre natürlich noch besser, endlich durch all diese alten und neuen Hinweise einen weiteren Mord eventuell verhindern. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, den die Polizei schließlich verliert, als sie den gewaltsamen Tod von Maria João Sanz am 15. März 1993 nicht verhindern kann. Die 27-Jährige wurde auf die gleiche Weise verstümmelt wie Fernanda, nur dass ihr zusätzlich noch die Lunge entfernt worden war und sie wird keine 100 Meter vom Fundort der Leiche von Tina entfernt, im Povo Santa Triao gefunden. Spuren gibt es am Tatort keine, genau wie bei den beiden anderen. Alle Opfer waren jung, also Anfang, Mitte 20, klein und eher dunkelhäutig. Sie haben als Sexarbeiterinnen gearbeitet, waren drogenabhängig und HIV-positiv und heißen alle mit erstem Vornamen Maria. Ist das wirklich reiner Zufall? Die 3 Verbrechen wurden nachts begangen, und zwar mit einem scharfen Objekt. Kein Messer, eventuell könnte es ein Skalpell sein. Der Täter hinterließ keine Spuren und die Gesichter der Frauen blieben unversehrt. Es gibt viele verschiedene Theorien, was den Mann dazu getrieben haben könnte, diese 3 Frauen zu töten. Nicht alle sind sehr einleuchtend, finde ich, aber darunter befindet sich die Theorie, dass ein an AIDS erkrankter Mann seine Erkrankung auf den geschlechtlichen Kontakt zu Sexarbeiterinnen zurückführt und er sich auf diese Weise am gesamten Berufsstand oder aber an diesen Damen im Speziellen rächen wollte. Oder dass es sich um einen wütenden Ehemann handelt, dessen Frau in diesen Berufsstand eingetreten war und er sich dadurch betrogen fühlte. Also naja, ich weiß nicht. Aber das heißt ja nicht, dass da nicht was dran sein könnte. Ein Experte, der ein Profil des Lisbon Ripper erstellt hat, des Ripper von Lissabon, wie man ihn bald nennt, meint jedenfalls, dass der Mörder ein einsamer Mann mit einem tiefen Hass auf Frauen sei, der keine tiefere Verbindung zu einem der Opfer gehabt hatte. Was auf so unglaublich viele Personen zutreffen muss, dass man, wenn man das allein verfolgen wollte, eigentlich die Nadel im Heuhaufen sucht. Die Polizei von Lissabon steht vor einem Rätsel. Die Presse hat mittlerweile den Namen Estripador de Lisboa gewählt, um über die Taten zu berichten, in Anlehnung natürlich an Jack the Ripper. Und die Polizei weiß, dass er jederzeit wieder zuschlagen könnte. Zwischen dem ersten und dem zweiten Mord lagen 6 Monate, zwischen dem zweiten und dem dritten nur 3. Zusätzlich dazu hat er bei jeder ein Stück mehr aus dem Körper herausgeschnitten als bei der vorigen. Es ist also nur eine Frage der Zeit, wann er erneut zuschlagen wird. Die Uhr tickt und die Ermittler sind kein Stück weitergekommen. Doch Wochen, Monate und Jahre ziehen ins Land und es kommen keine Toten dazu, die auf diese Weise ermordet worden wären. Die Spezialeinheit, die sich um den Fall gekümmert hatte, wird aufgelöst. Die Sexarbeiterinnen atmen auf. Der Ripper von Lissabon stellt wohl keine Gefahr mehr dar. Aber warum? Hat er seine Art zu töten geändert? Oder wählt er andere Opfer? Hat er vielleicht irgendwo anders auf der Welt weitergemacht? Oder andersrum, hat er vorher schon woanders gewütet und ist dann erst nach Lissabon gekommen? Einen Verdacht, der in diese Richtung geht, hat nämlich das FBI. 2 Agenten besuchen nach Mord Nummer 3 das Polizeihauptquartier in Lissabon mit Berichten und Fotos ähnlicher Verbrechen in New Bedford im Gepäck. In New Bedford, einer Stadt in Massachusetts an der Ostküste der USA, gibt es eine große portugiesische Gemeinde und es ist gut möglich, dass der Mann, der hier schon als Serienmörder von Sexarbeiterinnen aktiv gewesen war, die USA verlassen und in sein Heimatland Portugal zurückgekehrt ist. All diese Frauen hatten sich in ähnlichen Situationen befunden, hatten ähnliche Hintergründe und waren drogenabhängig. Ein Unterschied? Die Leichen der Frauen in New Bedford waren nicht verstümmelt und ausgeweidet worden. Aber dass ein Serienmörder eskaliert, wäre nun wirklich nichts Neues. Werfen wir also einen Blick über den Ozean nach Massachusetts. New Bedford ist 1988 eine geschäftige Hafenstadt voller Arbeiterfamilien, in der es einen florierenden Handel mit Drogen und daher auch viele unglückliche Süchtige und Prostitution gibt. Die stark verwesten Überreste einer Frau, der ersten von vielen, werden im Juli 1988 von einem Autofahrer im Vorbeifahren neben der Straße entdeckt. Sie kann erst im Dezember identifiziert werden. Bei ihr handelt es sich um die 29-jährige Deborah Medeiros, die mit ihrer Mutter zusammen in dem nahegelegenen Ort Fall River lebte und nach einem Streit mit ihrem Freund Ende Mai 1988 als vermisst gemeldet worden war. Es war bekannt, dass Deborah seit langem Probleme mit Drogenmissbrauch hatte. Innerhalb weniger Wochen tauchte die Leiche einer weiteren Frau auf. Die 36-jährige Nancy Lee Piver, Mutter von zwei Töchtern im Teenageralter, war nach einem Streit von ihrem Freund, einem Drogendealer, als vermisst gemeldet worden. Ihre Leiche wurde in der gleichen Position wie die von Deborah Medeiros gefunden, auf dem Rücken liegend, mit den Füßen in Richtung Autobahn. Auch bei Nancy wird Strangulation als Todesursache angenommen. Und dann tauchen immer mehr Opfer auf. Und immer mehr Frauen werden als vermisst gemeldet. Mary Rose Santos, 26, und Sandra Botello, 24, Dawn Mendes, 25, Rochelle Dopierala, 28, Deborah Lynn McConnell, 25, sowie Christina Montero, 19 Jahre alt, Deborah Greenlow de Medello, 35, und Robin Rhodes, genannt Bobby Lynn, 29 Jahre alt. Sie ist die erste dieser Frauen, die verschwunden ist, aber nicht die erste, deren Leiche man gefunden hat. Viele von ihnen, aber nicht alle, haben ihr Geld mit Sexarbeit verdient und viele von ihnen, aber nicht alle, waren als drogenabhängig bekannt. Die meisten von ihnen waren außerdem Mütter und Nancy mit 36 sogar schon Oma. Die Leichen all dieser jungen Frauen zwischen 19 und 36 Jahren wurden in der Nähe eines Highways gefunden. Man vermutet, dass alle demselben Mann zum Opfer gefallen sind, alle bis auf zwei. Christina Montero und Marilyn Roberts wurden nie gefunden, weder lebendig noch tot. Aber da sie im selben Zeitraum wie die anderen verschwunden sind, nämlich nur innerhalb eines Jahres zwischen März 1988 und April 1989, geht man schwer davon aus, dass sie ebenfalls irgendwo gewaltsam ihr Leben lassen mussten und man sie nur noch nicht gefunden hat. Viele dieser Frauen entstammten der portugiesischen Gemeinde New Bedfords und kannten sich untereinander oder waren sogar eng befreundet oder haben dieselben Männer gedatet. Weil alle, die man gefunden hat, in der Nähe eines Highways getötet oder abgelegt wurden, hat man dem Mörder den Namen New Bedford Highway Killer gegeben. John Dextrader, Detective der Polizei von New Bedford, ist der Erste, dem auffällt, dass die Lebenswandel der Frauen sich ähnlich sehen und die Vermutung anstellt, dass ein Serientäter für ihr Verschwinden bzw. ihren Tod verantwortlich ist. Monate nach dem Fund der ersten Leiche schafft er es, seine Chefs zu überzeugen, eine Taskforce einzuberufen. Und dann dauert es auch nicht lange, bis die Ermittler gleich mehrere potenzielle Verdächtige identifizieren. Darunter befindet sich ausgerechnet ein Anwalt. Kenneth Ponte war selbst heroinabhängig gewesen, bevor er Rechtswissenschaften studierte, die Anwaltsprüfung ablegte und zum Hilfs-Sheriff ernannt wurde, inklusive Dienstmarke und Waffe. Als Anwalt hatte er Mary Rose Santos vertreten. Er hatte mit Nancy Lee Piver zusammengearbeitet und war mit Bobby Lynn Rhodes und Rochelle Clifford Dobierla ausgegangen und laut Zeugen auch mit Dawn Mendes bei ihm zu Hause gesehen worden. Kenneth ist bei den Frauen auf dem Straßenstrich bekannt. Sie tuscheln über seine Paranoia, dass er sie mit nach Hause nimmt, die Türen verriegelt und nicht so leicht wieder gehen lassen will. Er schien nie gewalttätig zu werden, er war nur seltsam. Und trotzdem sind sie immer wieder mit ihm mitgegangen. Es war leicht verdientes Geld. An Sex war er nicht sonderlich interessiert und er gab ihnen immer Kokain. Als nun im Lauf der Ermittlungen herauskommt, dass Kenneth wenige Monate nach dem Fund der ersten Leiche von Massachusetts nach Florida gezogen ist, wirft das gewisse Fragen auf. Seine bewegte Vergangenheit kommt ans Tageslicht, darunter der frühere und aktuelle Drogenkonsum und ein Vorfall mit Rochelle, die geplant haben könnte, seine Drogenaktivitäten aufzudecken. Er wird wegen des Mordes an ihr angeklagt, aber aufgrund mangelnder Beweise müssen alle Anklagen fallen gelassen werden. Ein anderer Verdächtiger ist Anthony, genannt Tony DeGrazia, der bei den Sexarbeiterinnen gut bekannt ist und von ihnen wegen seinem Hang zur Brutalität gefürchtet wird. Tony wird 1989 befragt, streitet aber alles ab. Die Aussage einer anderen Frau namens Margaret Medeiros ist jedoch belastend. Sie kann ihn als denjenigen identifizieren, der einmal versucht hatte, ihr das Genick zu brechen und dabei gesagt hatte, dass er ihr dasselbe antun würde wie den anderen. Der 26-jährige Bauarbeiter wird im Mai 1989 wegen mehreren Fällen von Körperverletzung und Vergewaltigung angeklagt. Er nimmt sich nur 2 Jahre später das Leben, was viele als Schuldbekenntnis sehen möchten, aber letztendlich wurde er in keinem der Fälle für schuldig befunden und es konnten auch keine Beweise vorgelegt werden, die Anthony DeGrazia mit einem der ungelösten Morde in New Bedford in Verbindung gebracht hätten. Aber er und Kenneth Ponty sind bei weitem nicht die einzigen möglichen Mörder auf der Liste der Verdächtigen. Maureen Boyle, die den Fall als junge Journalistin verfolgt hat, sagt im Gespräch mit dem Independent: Es gab mehrere andere Personen, die auftauchten. Und ich denke, was heute noch erschreckender ist, wenn man darauf zurückblickt, wie viele mögliche Verdächtige es gab, wie viele Leute da draußen sind, die da Mörder hätten sein können. Aber es gibt Ende der 80er, Anfang der 90er, noch dazu bei Leichen, die zum Teil schon seit Monaten im Wald gelegen haben, wenig Möglichkeiten, da gute Anhaltspunkte zu finden. Die DNA-Technologie zur Täterbestimmung steckt noch in den Kinderschuhen und es gestaltet sich ja schon die Identifikation vieler Opfer unfassbar schwierig. Von Dawn Mendes zum Beispiel ist im Grunde nur das Skelett übrig, aber an einer Hand hat sie noch so viel Haut, so gut erhaltene vor allem, dass man ihr einen Fingerabdruck abnehmen und sie dadurch identifizieren kann. Mobiltelefone gibt es so gut wie nicht, sodass man auch nicht schauen könnte, von welchem Sendemasten kam das Signal an das Handy von welchem Verdächtigen. Und auch Überwachungskameras gibt es in der Gegend von New Bedford kaum. Der Fall wird also ad acta gelegt. Aber lang nicht vergessen. In der Presse erhält er kaum Aufmerksamkeit. Zumindest nicht außerhalb seiner eigenen Umgebung, was mit dem Lebenswandel der Frauen zu tun haben könnte. Drogensüchtige Sexarbeiterinnen gelten schon oft als, in Anführungsstrichen, weniger tot, also als weniger interessant für genaue Ermittlungen. Und wenn sie dann noch nicht weiß sind, ihr wisst Bescheid. Es ist ein Trauerspiel. Und selbst wenn sie sich prostituiert und oder harte Drogen wie Heroin und Kokain genommen haben, waren sie doch alle Menschen, die ihrer Zukunft beraubt wurden, die ihre Kinder und Enkelkinder nicht aufwachsen sehen und die von Freunden und Verwandten schwer vermisst werden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Judy DeSantos, die Schwester von Nancy Paiva, sagt in einem Interview mit einem lokalen Sender, dass sie jedes Mal an ihre Schwester denkt, wenn sie an der Straße vorbeifährt, neben der Nancys Leiche einfach so abgelegt wurde. Jedes Mal, wenn ich dort vorbeifahre, sehe ich raus. Jemand dachte, sie sei Müll und könnte sie so einfach entsorgen. Das macht mich wütend. Daniel Thomas Tavares Jr. gilt als weiterer Verdächtiger. Er ist mit seiner Mutter in Massachusetts aufgewachsen und 1988 zu seinem Vater nach Florida gezogen, wo er allerdings nicht lang bleibt. Auf seinem Vorstrafenregister finden sich unter anderem Raub, Diebstahl, Drogenbesitz und Körperverletzung. Um seine psychische Gesundheit steht es nicht so gut. Er nimmt die Droge Flufenazin, die zur Behandlung von Schizophrenie eingesetzt wird. Daniel ersticht im Juli 1991 seine Mutter mit 26 Stichen und verletzt einen Mann schwer. Wenige Monate nach seiner Entlassung, im Sommer 2007, tötet er seine beiden Nachbarn, weil sie ihm $50 geschuldet hatten und gemein waren. Und 2015 wird er zusätzlich wegen des Mordes an Gail Botello für schuldig befunden, die unter einem Baum an seiner früheren Adresse begraben gefunden wurde. Gail war seit 1988 vermisst worden. Das würde also schon zeitlich sehr gut zu den Serienmorden passen. Aber das ist ja nicht alles. Während er für die Tötung seiner Mutter im Gefängnis sitzt, sendet Daniel einen Drohbrief an jemanden vom Gefängnispersonal, in dem er anklingen lässt, wenn auch nichts direkt zugibt, aber es steht so mehr oder weniger zwischen den Zeilen, dass er für die Morde in New Bedford verantwortlich ist. Hier dürfte es sich aber letztendlich nur um den Versuch handeln, Aufmerksamkeit zu erregen. Als also im März 1993 zwei Beamte des FBI nach Lissabon fliegen, um eine mögliche Übereinstimmung des Mörders aus New Bedford mit dem Lissabon Ripper zu überprüfen, gibt es neue Hoffnung. Da und dort hat jemand Sexarbeiterinnen getötet. Und es gibt eben in New Bedford viele Personen portugiesischer Abstammung, darunter auch einige der Opfer. Das ist es dann aber auch schon mit den Übereinstimmungen, viel mehr gibt es nicht. Der Verdacht kann auch hier von keiner Seite bestätigt werden. Leider. Schließlich kann man lesen, dass es zwischen 1993 und 97 auch in den Niederlanden, Tschechien, Dänemark und Belgien ähnliche Morde gegeben habe und der Mörder ein LKW-Fahrer sein könnte, weil er so weit rumkommt. Aber auch das bleibt Spekulation und überhaupt habe ich zu dieser Behauptung keine ordentlichen Quellen finden können. Daher würde ich diese Information generell bis auf Weiteres mal mit Vorsicht genießen. Es besteht außerdem eine Zeit lang der Verdacht, dass dieselbe Person, die die drei Marias zwischen 1988 und 89 ermordet hat, 1990 auch für zwei weitere ähnliche Straftaten in derselben Region verantwortlich ist. Letztendlich stellt man allerdings doch keinen Zusammenhang fest, der über tote Sexarbeiterinnen hier und da in derselben Stadt hinausgeht. 2011 dann die große Überraschung. Ein Mann behauptet, genau zu wissen, wer der Ripper von Lissabon ist. Secret Story, A Casa dos Segredos, ist eine portugiesische Reality-TV-Show, also sowas wie Big Brother, wo die TeilnehmerInnen 10 Wochen gemeinsam in einem Haus verbringen, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Sie alle haben ein Geheimnis, das sie vor den anderen verbergen müssen, während natürlich die Aufgabe gleichzeitig ist, den anderen ihr Geheimnis zu entlocken. Der 21-jährige Joel sagt bei seiner Bewerbung als Kandidat, dass sein Vater José Pedro Getsch der seit fast 20 Jahren gesuchte Mörder sei. Der Papa, ein 46-jähriger Bauarbeiter, geht selbst ebenfalls mit diesem Geständnis zur Presse und schreibt sogar in einer SMS an eine Journalistin, dass er vorhat, eine weitere Sexarbeiterin zu töten. Nachdem er festgenommen wird, geben die beiden allerdings sehr schnell zu, dass sie sich hier ein Scherzerl erlaubt hatten. José wird zwar einige Zeit in Untersuchungshaft behalten, letztendlich kann ihm aber nichts bewiesen werden und Joel wird auch nicht als Kandidat für die Show ausgewählt. Es ist wirklich überhaupt nicht lustig, auch da sehr mit den Gefühlen der Hinterbliebenen der Opfer gespielt wird. Aber beide hatten ihre 15 Minuten Ruhm und das war ihnen diese Geschmacklosigkeit offenbar wert. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja okay, aber ist das nicht doch auch gefährlich für den Vater, wenn er sagt, er ist ein Mörder? Nein, ganz und gar nicht. Morde verjähren nämlich in Portugal nach 15 Jahren. Also selbst wenn sie wirklich gewollt hätten, damit meine ich jetzt die Ermittler, hätten sie ihn wegen keinem dieser Morde verknacken können. Mittlerweile ist es knapp über 30 Jahre her, dass die drei Marias, Maria Valentina Lopes, Maria Fernanda Matsch und Maria Joao Sanches auf so brutale Weise aus dem Leben gerissen wurden. Der Mörder ist immer noch nicht identifiziert, zumindest nicht offiziell. Es gibt nämlich einen Mann namens José Barra da Costa, seines Zeichens Kriminalanalytiker, der behauptet, den wahren Mörder gefunden zu haben. Er sei im Zuge seiner Doktorarbeit in Psychologie an der Universität von Aveiro draufgekommen, die heißt Profiling bei multiplen Tötungen, der Fall des Rippers von Lissabon. José Barra da Costa sagt, dass der Täter immer noch am Leben ist, dass er in der Nähe von einem der Tatorte lebt und dass er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wieder töten wird. Hat er ja seit jetzt gut 30 Jahren auch nicht mehr getan. Oder zumindest nicht so, dass man ihm dahinter gekommen wäre und eine Verbindung zu den damaligen Morden hergestellt hätte. Die Arbeit mit dem Titel im Original, ich verspreche, ich bemühe mich, O perfilem homicidio multiploche, o caso destripador Lisboa, beginnt mit einer detaillierten Beschreibung des Profils des Mörders. Es soll sich um einen weißen Mann im Alter von 30 bis 35 Jahren gehandelt haben, einen geheimnisvollen und äußerst misogynen Typen, ja, der insbesondere gegenüber Frauen, die seinem Idealtypus von Opfer entsprachen, Hass und Abscheu hegte. Er habe seine Fantasien über Jahre hinweg entwickelt und perfektioniert. Der Mann sei von mittlerem sozialökonomischem Status und durchschnittlicher Intelligenz, aber von Gefühlen der Einsamkeit und Unzulänglichkeit geprägt. Misstrauisch, impulsiv und aggressiv, empathielos und gleichgültig. Sexuelle Befriedigung sei für ihn kein primäres Motiv gewesen, mehr die Lust am Töten selbst. Die Organe der Frauen habe er als Trophäen mitgenommen. Nach der Verteidigung der Dissertation, sagt José Barata Costa, war es möglich, einen umgekehrten Weg einzuschlagen und den Besitzer eines am Tatort genommenen Fingerabdrucks zu identifizieren, der höchstwahrscheinlich dem Ripper von Lissabon gehört. Dieser Fingerabdruck wurde in einem Karton in der Nähe des letzten Tatorts gefunden, also nicht einmal direkt am Tatort, weil der Mörder ja sehr sauber gearbeitet hatte, wenn man das so sagen kann. Sehr vorsichtig, um ja keine Spuren zu hinterlassen. Doch José hat nach dem Erstellen dieses Profils mehrere Männer genauer beleuchtet und schließlich jemanden gefunden, der genau darauf passt. Ein Vergleich der Fingerabdrücke dieses Mannes stimmt mit dem aus der Akte überein. José fragt in seiner Arbeit auch, ob der Mörder damals schon identifiziert hätte werden können, wenn die forensische Psychologie damals schon auf dem Stand von heute oder von vor 10 Jahren gewesen wäre, und meint, ja, ohne Zweifel. Und naja, wenn eine Technik noch nicht so weit ist, kann man im Nachhinein so oft sagen, was wäre gewesen, wenn? Es war halt einfach nicht so. Er meint aber auch, dass es allgemein in den Ermittlungen Mängel gegeben habe. Da die Morde bereits verjährt sind, kann der Verdächtige beim besten Willen nicht mehr vor Gericht gebracht werden. Ich finde das immer so arg, wenn ich das lese, weil ich seit ich Krimis gelesen oder geschaut habe und so Anwaltsserien, den Spruch kenne, Mord verjährt nie. Der hat sich mir so eingeprägt. Und in Österreich und Deutschland stimmt das ja auch. Oder in den USA, aber eben nicht in vielen anderen Ländern dieser Welt, darunter eben auch Portugal. Der Mann hat ja aber wohl seit den frühen 90ern nicht mehr getötet und daher ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass er noch einmal zuschlagen würde. Vor allem, wo er jetzt, wenn er damals 30 bis 35 war, zwischen 60 und 70 Jahren wahrscheinlich ist. Auch der Fall des New Bedford Highway Killer ist nach wie vor ungelöst. Sorry, ich weiß, viele von euch haben es nicht so mit den ungelösten Fällen, aber ich persönlich spreche gern darüber, soweit man das da halt sagen kann, weil ich immer ein bisschen Hoffnung habe, dass, wenn man drüber redet, wenn mehr Leute davon erfahren, sie vielleicht doch irgendwann aufgeklärt werden können. Machen wir aber noch was Schönes zum Schluss. Ich habe heute wieder eine Hörergeschichte für euch. Diesmal von Ingo. Hallo Franziska. Ich habe gleich 2 Betrugsgeschichten erlebt und bin der Meinung, dass das jedem jederzeit passieren kann. Beim ersten Mal bekam ich einen Anruf auf dem Festnetz. Ein junger, freundlicher Mann sagte mir, dass ich gerade am Computer arbeiten würde und dass dieser ständig Fehlermeldungen im Hintergrund verschicken würde. Ich arbeitete tatsächlich gerade am Computer und so ließ ich mich von ihm an den Service weiterleiten, der aber nur in englischer Sprache kommunizierte. Es dauerte 2 Tage, bis sie hatten, was sie brauchten, um ein Konto anzufassen. Nur der Aufmerksamkeit meiner Bank habe ich es zu verdanken, dass mir kein Geld gestohlen wurde. Denn plötzlich klingelte mein Handy und ein Mitarbeiter der Postbank fragte unumwunden, ob ich zufällig gerade mit Microsoft in Kontakt stünde. Ich bekam weiche Knie und spürte, wie die Farbe aus meinem Gesicht wich, als er sagte, ich solle sofort auflegen und direkt zur Polizei gehen, er würde sich um mein Konto kümmern. In diesem Fall konnte das ganze Geld gerettet werden und ich kam mit dem Schrecken davon. Also ich würde mal annehmen, dass das kein offizieller Anruf von der Firma Microsoft war. Ingo schreibt weiter, nicht so beim zweiten Mal. Ich war auf der Suche nach einem neuen Motorrad, weil ich meins schon seit 20 Jahren fuhr und mal was anderes haben wollte. Ich suchte also auf verschiedenen Seiten und verschiedenen Motorradhändlern, bis ich mich schließlich für eine BMW R1200 RT begeisterte. Keine Ahnung, was das ist. Ist bestimmt ein cooles Gerät. Das Angebot war unglaublich. Nach einer Trennung habe die Besitzerin dieses Motorrad zu verkaufen, weil ja nur ihr Ex damit gefahren sei. Deshalb sei es eben auch so günstig zu haben, weil man es nicht einfach stehen haben wollte. Das Angebot klang zu verlockend und ich schöpfte damals keinen Verdacht. Das Motorrad wurde für 15.000 Euro angeboten und sollte erst 3 Jahre alt sein mit einer Laufleistung von 19.000 Kilometer. Ich meldete Interesse an und bekam eine vernünftige Antwort. Die Verkäuferin sei nach der Trennung nach Dänemark gezogen und wenn das kein Problem wäre, dann solle ich das Geld überweisen und man würde eine Transportfirma mit der Überführung beauftragen. Ich antwortete darauf, dass ich nicht bereit sei, 15.000 zu überweisen, ohne das Motorrad zu sehen, und bot die Hälfte an. Daraufhin willigte man ein und versprach mir die Lieferung innerhalb einer Woche. Man sandte mir den Kaufvertrag und die Kopie der Zulassung sowie den Ausweis der Besitzerin, alles per E-Mail. Also überwies ich die 7.500 in der frohen Erwartung, dass ich bald stolzer Besitzer einer 1200 RT mit Vollausstattung sein würde. Am Wochenende feierte ich meinen Geburtstag mit einer großen Gartenparty und erzählte meinem besten Freund stolz von meinem Glücksgriff bei autoscout24.de. Ich war bis dahin völlig arglos und hatte auch noch nie etwas über Betrug auf dieser oder anderen Plattformen gehört, als mein Freund mir erzählte, er hätte von einer Betrugsmasche gelesen, welche sich so anließ wie meine Geschichte. Ich bekam ein mulmiges Gefühl und wurde misstrauisch. Ich hoffte einfach auf die versprochene Lieferung am nächsten Mittwoch. An besagtem Mittwoch war ich länger als geplant unterwegs und schrieb von der Baustelle aus eine E-Mail an die Spedition mit der Frage, wann sie denn mit der Lieferung in Gotha seien und ich noch circa 3 Stunden brauchen würde. Eine Antwort bekam ich unerwartet schnell, worin mir geschrieben wurde, dass eine Lieferung nicht möglich sei, weil die Zollbehörden den LKW nicht über die Grenze ließen, wenn nicht der gesamte Kaufpreis bezahlt wäre. In der mir aufsteigenden Panik schrieb ich, dass das nicht sein könne, da Dänemark zum Schengen-Raum gehöre und sich die Zollbehörden nicht um Privatverkäufe kümmerten. Daraufhin wurde mir gesagt, dass ich den Kaufpreis überweisen oder die Maschine eben abholen solle. Ich fragte, wo ich sie abholen könne, worauf man mir antwortete, dass sie die Maschine nun an die Eigentümerin zurückschicken und ich mich mit dieser auseinandersetzen soll. Ich schrieb sie an und sie antwortete mir nicht gleich. Später schrieb sie, ich solle den Restbetrag überweisen. Ich sagte nein. An die, in Anführungszeichen, Spedition schrieb ich, sie sollen mir das Motorrad innerhalb der nächsten 24 Stunden liefern oder ich gehe zur Polizei. Daraufhin kam noch eine E-Mail von der, in Anführungszeichen, Besitzerin, worin sie schrieb, sie sei nun beleidigt und danach brach der Kontakt ab. Ich bekam keine Antwort mehr und ging zur Polizei, die aber nichts für mich tun konnte, weil ja die Transaktion schon über eine Woche her war und auch noch auf ein englisches Konto ging, was mir erst hinterher bewusst wurde. Ich hatte, um mir dieses Motorrad kaufen zu können, einen Kredit genommen, der zwar sehr günstig war, weil die Zinsen sehr niedrig waren, aber diese 7.500 Euro habe ich versenkt. Von den verbleibenden 7.500 habe ich mir eine gut gepflegte Maschine gekauft, welche mich nach einem Check in der Werkstatt bis nach Barcelona und letztes Jahr nach Giglio gebracht hat. Leider habe ich sie im September bei einem Unfall in Vorarlberg verloren. Oh Gott, ich hoffe, dir ist nichts passiert, nichts Schlimmes. Wie gewonnen, so zerronnen. Aber die Erinnerung an 2 wunderschöne Reisen bleiben ewig in meinem Herzen. An dem Kredit werde ich noch eine Weile abzuzahlen haben. Das ist dann wohl Erinnerungskultur. Oh, danke für deine Einsendung, Ingo. Danke, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Solche Betrügereien werden immer mehr. Und wenn ihr von sowas lest oder hört, dann sagt es auch unbedingt euren Freunden weiter und euren Eltern oder so. Ich mache dann immer einen Screenshot am Handy und schicke meiner Mama mit dem Hinweis, dass sie ihn an ihre Freundinnen weiterleiten möge, damit möglichst viele Leute gewarnt sind und möglichst wenige auf so etwas hineinfallen. Weil jetzt war ja wieder irgendwas mit falschen Paketabholzetteln und es kommt ständig was Neues. Und gerade jetzt, auch mit AI, da steht uns noch viel zuvor, fürchte ich. Aber das soll ja was Schönes zum Schluss sein, nicht was Entsetzliches. Und daher danke nochmal an Ingo, der auch schreibt, er hat sich in eine neue Maschine verliebt, in eine BMW R1200 GS und hofft, dass auf diesem Unterfangen ein größerer Segen liegt. Und das hoffe ich auch für dich. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei allen Komplizis auf Steady bedanken. Diesmal ganz besonders bei Sarah Sch, Denise H., Stephanie H. und Denise Barbara K. Nächstes Mal habe ich wieder einen Gast für euch, wenn alles gut geht mit der Aufnahme. Mal sehen, die machen wir nämlich erst. Und dazu passend wird dann auch die nächste Minisode ausfallen. Also bleibt dran. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Es ist so schön, dass ihr dabei seid. Ich muss mir jetzt was zu essen machen. Mir knurrt nämlich schon der Magen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört bei der Episode. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Baba.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.